Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben im neuen Jahr 2023 den ersten Präsenzgottesdienst. Wir haben uns hier in den Gemeinderäumen versammelt und wir sind dankbar, dass wir Gott groß machen dürfen, den dreieinigen Gott, der uns mit allem versorgt. Wir haben gerade im Wort zum Opfer gehört, dass er unser Versorger ist, uns alles gibt, was wir gebrauchen. Und dafür danken wir ihm und wir danken ihm, dass wir Jesus den Namen nennen dürfen, haben wir auch schon gesagt, was in der Welt nicht an jedem Platz möglich ist. Wir in Deutschland dürfen es und wollen es auch tun. Jesus, du bist Herr. Amen. Wir haben im neuen Jahr eine Jahreslosung. Wir bekommen ja von der Herrnhuter Brüderunität jeden Tag die Tageslosung und so gibt es auch eine Jahreslosung. Und die steht im Genesis 16, Kapitel 16, Vers 13. Und die heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir haben dazu am Sprecherpult ein wunderschönes Foto. Und das sagt auch vieles aus über den Strahl, der auf eine kniende, betende Frau fällt. Ich denke mal, das ist eine Frau. Und wir müssen uns da fragen, Gott sieht uns. Gott sieht uns in jeder Beziehung. Gott sieht uns, wenn wir Negatives tun, worüber er sich nicht freut, denn wir sind dann nicht nach seinem Wohlgefallen unterwegs, aber er sieht auch, wenn wir Positives tun und wenn wir nach seinem Wohlgefallen dann wandeln. Und so muss man sich immer wieder fragen, bei jedem, was ich tue, was wir tun, uns im Klaren sein, dass Gott uns sieht. Er schaut immer zu, er ist immer in unserem Leben dabei. Und jetzt gehen wir mal ganz krass auf Leute zu, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen oder noch nie was mit ihm zu tun haben wollten. Die sieht Gott auch. Und Gott kann alles ändern. Aber es ist immer auch eine freie Entscheidung desjenigen, den Gott sieht, was er letztlich möchte. Ja, Gott hat mir heute ein Wort gegeben, was wunderschön ist und was von Petrus geschrieben ist, aus den Petrusbriefen. Und wenn wir einfach mal sehen, dieser, ja, eigentlich kann ich wohl zu Recht sagen, grobe Mann, der war Fischer und es waren einfache Menschen, die jetzt mit Jesus unterwegs waren und eigentlich auch gar nicht so recht begriffen haben, was da läuft während der Zeit, wo er mit Jesus als Jünger unterwegs war. Und wenn wir dann seine Briefe lesen, wie wirklich geistdurchdrängt sie sind und wie dieser Mann Gedankengänge finden kann, dann muss man sich doch wirklich fragen, woher hat er das bekommen? Und wenn wir vorher im Lobpreis gesungen haben, Geist des Vaters, komm und füll mich und durchdring mich, da ist dieser Petrus vom Geist Gottes wirklich, ja, durchdrängt worden, wenn er solche Texte schreibt.
Ich möchte ganz einfach, dass die Conny jetzt uns diesen Text vorliest, und zwar aus dem 1. Petrus, und zwar ab Vers 3.
Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen.
Ein wunderschönes Kapitel oder Verse aus einem Kapitel, die einfach diese Geistdurchdrängtheit, die, von der ich eben gesprochen habe, zeigen. Und wenn wir hier von Jubel sprechen und großer Freude, dann sollen wir hier auf Erden schon jubeln. Und wenn wir im Lobpreis jubeln, dann ist das wichtig für uns, dass wir wirklich jubeln dürfen hier auf Erden. Und nicht erst im Himmel, wenn wir dort angekommen sind. Diese Verse, die wir gelesen haben, sind doch vom Anfang bis Ende unser Christenleben. Wir sind mit einem unvergänglichen Erbe ausgerüstet worden, weil wir eben Jesus angenommen haben, haben wir gehört. Und wir werden am Ende mit Christus und der ganzen Welt zusammen sein, mit der christlichen Welt, die uns dann offenbart werden wird. Also in einer Zeit, die noch weit voraus liegt, vielleicht auch gar nicht so weit, doch, wenn wir die Bibel genau lesen, werden ja noch einige Zeiträume zu durchlaufen sein. Aber darauf will ich gar nicht eingehen. Ich will einfach auf etwas eingehen, was mir Gott auch eingegeben hat, wo wir wirklich aufpassen müssen und die Dinge richtig sehen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, wieso maßt der sich an, solche Dinge in Frage zu stellen? Es wird heute eine Entscheidung von euch auch verlangt werden. Könnt ihr euch mitnehmen und könnt euch das Wort anhören nochmal, was heute auch aufgezeichnet wird und in die Welt geht. Ich begrüße übrigens auch unsere Hörer, die diese Audiobotschaft hören, und unsere Trema-Gemeinde begrüße ich auch. Und es heißt hier in einem Satz, dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Ich fange vielleicht noch ein bisschen früher an. Freut euch deshalb von Herzen, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Und wenn wir diese beiden Dinge zusammenführen, dann habe ich einfach eine Übersetzung eigentlich aus der King James Bibel.
Interessanterweise, man denkt immer, King James ist so ganz nah am Urtext, aber die ist nur bei ungefähr Ende 50% mit dem Urtext identisch. Und darüber muss man sich auch mal Gedanken machen, wo ist denn der Rest geblieben? Es gibt Bibeln, die sind mit dem Urtext noch viel weniger verbunden.
Diese King James Fassung übersetzt heißt, obwohl ihr jetzt eine Saison lang, wenn es nötig ist, in Schwierigkeiten seid durch mannigfaltige Versuchungen. Das ist schon mal wieder ein ganz anderer Text. Aber was ich da rauspicken will, das andere kommt später.
Das ist die Saison.
Saison kennen wir auch, und das ist eine Weile. Eine Saison beginnt und eine Saison endet. Für mich, der ich kein Skiläufer bin, ist die Saison Winter für mich immer, wenn die aufhört im 21. März, ist das Größte. Wenn die Sommerzeit beginnt, das ist etwas, worüber ich mich freue, wenn der Frühling kommt. Aber auch der Frühling geht zu Ende und der Sommer geht zu Ende und der Herbst geht zu Ende. Das sind alles Dinge, die wir als Saison, so wie die King James es ausdrückt, sehen können. Und deswegen sollen wir nicht betrübt sein, weil es ja nicht ewig dauern wird. Es ist ja nur eine Zeit. Und in der Zeit müssen wir einfach überlegen, dass wir dann auch auf andere Gedanken kommen. Ich habe früher einen Masseur gehabt, der zu mir einmal in der Woche nach Hause kam. Und es war auch irgendeine Situation, die ziemlich schlimm war. Keine Ahnung mehr, was das war. Und dann hat er gesagt, Peter, in fünf Jahren ist das, denkst du ganz anders drüber. Das ist ein schwacher Trost, finde ich. Das ist etwas, was man keinem sagen kann, wenn gerade der Partner gestorben ist. Denk mal, in 5 Jahren bist du drüber weg. Das ist doch kein Trost. Aber das ist eine Saison, die wir haben. Und wenn wir mit diesen Menschen mitfühlen, dann helfen wir ihnen auch, über diese Zeit hinwegzukommen. Aber die Saison ist nicht das Thema, sondern ich komme auf etwas ganz anderes noch. Lass uns noch mal auf den Text kommen, der sich durchziehen wird. Wenn wir, heißt es jetzt in der Fassung, die wir gelesen haben, in der neuen Genfer Übersetzung, wenn wir mit Prüfungen konfrontiert werden, ist es wichtig, dass wir in diesen schwierigen Zeiten weiter auf Gott vertrauen. Und nicht einfach sagen, dass wir alles über Bord schmeißen. Dass wir sagen, jetzt ist der Glaube dahin und jetzt hat Gott mich enttäuscht oder was weiß ich, was man alles hört. Es ist verständlich, die Äußerung, wenn etwas passiert und das Schlimmste ist, wenn der Partner nicht mehr da ist, dann sagen alle, auch besonders beim Unfall, das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein, dass dieses Negieren von der echten Gegenwart des Umstands oder der Tatsache wird erstmal in Frage gestellt. Und das ist auch ein Prozess, den man durchlaufen muss, um wieder auf die Füße zu kommen. Du brauchst für gewisse Situationen Trauer. Und wenn es hart auf hart kommt, dann musst du wirklich sagen, es gibt doch nur einen Gott, der dir auch daraus helfen kann. Und wenn wir das dann sehen, dann heißt es in Vers 5, und in seiner großen Macht wird er euch beschützen. Heißt es nämlich nicht. In seiner großen Macht wird er euch beschützen. Ich habe etwas weggelassen und das will ich jetzt ganz bewusst einfädeln, weil wir darauf kommen müssen. In seiner großen Macht hat er uns durch den Glauben beschützt. Das heißt, wenn wir den Glauben über Bord schmeißen in dieser Zeit, haben wir den Schutz aufgegeben. Dann ist der Schutz weg.
Das ist einfach nur die Einleitung. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Thema. In der neuen Genfer Übersetzung, die Conny gelesen hat, heißt es, geprüft werden. Es redet von Prüfung. Und jetzt habe ich mich einfach mal rangemacht und habe Bibelübersetzungen gegenübergestellt. Dann muss man sich natürlich fragen, warum haben die das geschrieben? Und wir haben doch schon immer, auch nach der letzten Überarbeitung der Lutherbibel, uns gefragt, wie es heißt im Vaterunser. Das wäre Vater unser, gell? Das ist so ein Vatergebet zu Gott und führe uns nicht in Versuchung. Die Antwort von Gott darauf ist, I will never leave you and never forsake you. Ich will dich nie verlassen und dich nie versuchen, sagt Gott doch persönlich. Wieso kommt denn so ein Text da rein? Und jetzt habe ich mich dran gemacht und habe festgestellt, Luther spricht von Anfechtungen.
Anfechtung ist Versuchung, dasselbe Wort. Gell? Die Einheitsübersetzung sagt Prüfungen. Ich bin bei Vers 6, dass wir das richtig sehen. Die gute Nachricht sagt Proben. Die HFA, Hoffnung für alle, spricht auch von Proben. Menge spricht von Anfechtungen, Versuchung. Die NGÜ, die neue Genfer Übersetzung, die wir gelesen haben, die ich persönlich sehr gerne mag, spricht von Prüfungen.
Die neue Lebenbibel, die hält sich neutral. Die sagt, ihr müsst vieles erdulden. Spricht nicht so oder so. Es ist ja, wir kommen ja gleich auf die Gegensätze.
Schlachter sagt Anfechtungen.
Und die Zürcher Bibel spricht von Prüfungen.
Die Elberfelder von Versuchungen.
Und da komme ich nachher noch drauf, wieso Versuchungen mit dem, was weiter von Petrus beschrieben wird, nicht passt.
Ich habe dann weiter ausländische Bibeln übersetzt.
Die English Standard spricht von Trials.
Trials sind Versuchungen.
Die New International Version spricht von Trials.
Die Nueva Biblia Viva, eine spanische Bibel, spricht von Pruebas. Ha, da haben wir die Prüfung. Und wie steht's bei einer Enthaltung von Menge? Nee, Neue Leben Bibel, eine Enthaltung, die sich neutral äußert, nicht festlegt, haben wir 6-6. 6 sagen Versuchung, 6 sagen Prüfungen.
Das einfach nur mal vorweggeschickt.
Prüfungen, spricht Petrus weiter, werden dann erreicht, wenn
das Silber und das Gold in den Schmelzofen kommt. Und diese Prüfung legt Gott uns auf.
Gott spricht von Prüfungen, die wir erleiden müssen. Und deshalb versucht Gott uns nicht, sondern er prüft uns. Das mal einfach auch mal so
da stehen lassen. Ich spreche jetzt von Versuchung. Ich komme jetzt auf das Thema Versuchung.
Im Gegensatz zu dem, was hier im Petrusbrief als Prüfung in der neuen Genfer steht. Wir müssen bei Versuchungen ganz klar von Prüfungen unterscheiden. Und wenn wir die Versuchung nehmen, wie kommt es dazu? Wir denken doch einfach mal an Jesus. Bevor er seinen Dienst beginnen wollte, hat der Teufel gesagt, dem spucke ich mal schnell mit meiner flapsigen Art ausgesprochen in die Suppe. Das werde ich ihm schon mal austreiben, dass er da was macht, was ich ja gar nicht will. Und Jesus erkennt es und sagt, du, hey, im Wort steht das und das und der Teufel will ihm etwas, ein leicht abgeschnittenes Wort verkaufen. Und Jesus als Gott weiß natürlich genau, wo er hin will. Der Teufel ist also immer dann aktiv, wenn wir einen Schritt vorwärts machen in unserem christlichen Leben. Es hat mal einer gesagt, der Teufel schlägt nie auf mich. Und da hat der Professor zu ihm gesagt, ja, der schlägt nicht auf dich, weil du ja eh schon ein Sack Heu bist. Also mit anderen Worten, du bist ja eh schon leer und doof wie Stroh, sage ich mal. Den willst nichts vom Glauben wissen. Den braucht der Teufel ja gar nicht mehr zu prüfen. Den braucht er gar nicht mehr zu versuchen. Prüfen, man kommt immer wieder darauf, auf das falsche Wort. Der Teufel versucht ja nur die, die im christlichen Glauben vorwärts gehen wollen. Und wenn wir hier diese großen Schritte, wie wir sie im Dezember gemacht haben, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir Dinge erfahren, die einfach unbeschreiblich sind. Ich stehe an einem ganz wichtigen Termin im Dezember, Conny steigt ins Auto, ich steige ins Auto, ich lasse mein Auto an und es passiert nichts. Die Conny sieht mich, wie ich voll Wut auf das Lenkrad schlage und sagt, was ist denn mit dir los? Ich sage, mein Auto sagt nichts. Ja? Dann habe ich eine neue Batterie gekriegt, 2 Tage später ist dasselbe. Das Auto hat keinen Schaden, es ist alles in Ordnung und die Batterie war sicher auch in Ordnung, bloß es lief an 2 Tagen nicht, wo ich ganz wichtige Termine hatte. Und da kann man wirklich nur sagen, hey, Finger von meinem Besitz, Finger von meinem Leben, Finger von meiner Familie, Finger von meiner Frau. Und das ist etwas, wo wir einschreiten können, wo wir wissen, dass wir Position beziehen müssen und sagen müssen, ich will nicht, dass du mich versuchst. Merkt ihr, wo die Versuchungen hingehen? Der Teufel will also den Plan stören. Das ist eines seiner zugelassene Dinge. Gott lässt ihn ja noch wirken, aber Gott achtet auch auf uns, was wir machen. Aber der Teufel versucht uns und Gott schaut zu. Und manchmal, das ist jetzt das Zweite, öffnen wir ihm auch eine Tür. Wir machen die Türen spalt auf oder ganz auf, je nachdem, was wir in unserem Leben tun, was nun nicht zum Wohlgefallen Gottes führt. Und dann sagt der Teufel, hurra, jetzt bin ich drin. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass er sagt, so, den schaffe ich jetzt, den schaffe ich ganz wieder auf meine Seite. Und dann müssen wir dieses Wort wieder gucken, was wir ja gesagt haben, dass wir eben von Gott beschützt sind durch den Glauben. Und wenn wir den Glauben aufgeben, dann ist der Schutz weg. Dann sind wir wieder, ja, da wo wir mal waren, bevor wir Jesus angenommen haben. In der weltlichen Ebene. Und das müssen wir verhindern. Das ist ja das, was auch hier in diesen Versen, die Petrus geschrieben hat, letztlich zum Zuge kommt, dass uns ein Erbe da ist, dass wir ewiges Leben haben, dass wir das erhalten. Und das ist ja etwas, dem Teufel schon wieder ein Dorn im Auge, er will da wieder was rein und will wirklich uns davon abbringen. Standhalten im Glauben, das ist etwas, was auch gegen Versuchung wirken kann. Wir müssen erstmal erkennen und wissen, dass der Teufel tatsächlich besiegt ist. Gott hat ihn ja, Jesus hat ihn ja besiegt. Wie heißt es, unter der Schuhsohle ist er, nicht? Er hat ihn ja mit dem Fuß zertreten, den Kopf der Schlange. Und der Teufel will eben alles daran setzen, dass wir aufgeben, dass wir hinschmeißen und sagen, es geht eh nicht weiter. Und das sind die Dinge, die bei einer Versuchung als negative Punkte auf uns zukommen, die wir aber auch selbst entscheidend ausschalten können. Wir haben die Kraft dazu. Denken wir nur mal an Versuchungen, die zuckersüß sind. Eine Versuchung ist doch zuckersüß, die Jesus sogar gegeben wurde. Wenn du hinkniest und mich anbetest, dann brauchst du nicht ans Kreuz, dann kannst du das alles umgehen, dann gebe ich dir die Herrschaft der Welt.
Gell? Das ist doch eine zuckersüße Sache. Das ist dieser, wie ich immer sage, Shortcut. Da kann ich das Kreuz umgehen, das Leid umgehen, was auf mich zukommt. Ich kann den kurzen Weg gehen und muss nicht den langen Weg, der betrüblich ist. So arbeitet der Teufel. Und das müssen wir wissen, dass wir diese Zuckersüßigkeit, die da kommt, dass wir die entdecken und wissen, dass das der falsche Weg ist, dass das nicht der Weg ist, den Gott uns auferlegt. Auferlegt? Ja. Wenn wir jetzt von Auferlegen sprechen, dann sind das Prüfungen. Die erlegt er uns auf. Aber keine Versuchung. I will never leave you, not forsake you. Warum spreche ich das immer Englisch aus? Das ist einfach, es steht so in der Bibel. Und wenn wir jetzt aber andere Versuchungen haben, dann ist es so, dass Gott zuschaut und sagt, ja, er hat ja das begonnen. Er hat ja die Tür aufgemacht. Jetzt will ich mal zuschauen, wie das weitergeht. Und er lässt es zu, dass der Teufel aktiv wird, weil er ja weiß, er hat uns Jesus schon gegeben, der wiederum den Teufel ausschalten kann. Und deshalb sind wir durch unsere Autorität gefragt. Wir müssen wirklich da standhaft sein und müssen wirklich sagen, das will ich nicht, das lasse ich nicht zu. Der Herr hat mich doch gelehrt, dass ich da jetzt eingreifen kann und den Teufel bremsen kann. Und nochmal, Gott wird nie eine Versuchung anordnen, er wird sie nur zulassen. Und das ist die Schwierigkeit jetzt mit Versuchung und Prüfung, die einiges gemeinsam haben, aber von der Sache selbst total unterschiedlich sind. Und jetzt frage ich mich, warum steht in 6 Bibeln das Falsche? Warum steht das falsch drin? Warum steht es im Vaterunser falsch? Ich habe Kommentare gelesen, die das in einen Topf schmeißen, die sagen, es ist dasselbe. Das kann doch gar nicht sein. Eine Versuchung kann doch nicht wie im Schmelztiegel stattfinden, dass wir wie Gold und Silber werden und gerade besser werden. Der Teufel will doch gerade, dass wir schlechter werden im christlichen Sinne. Er will uns doch wieder dahin haben, wo wir vorher waren, nochmal gesagt. Gell? Versteht ihr? Ich gebe euch das einfach mal als Denksportaufgabe. Ich bin da auch an dem Punkt, wo ich natürlich das feststelle und eben sehe, dass es tatsächlich so ist. Wenn wir jetzt das Fehlverhalten sehen, wodurch eine Versuchung stattfinden kann, dann ist doch eins gegeben, dass wir umkehren. Dass wir sagen, okay, wenn wir das erkennen, dass ein Fehlverhalten da ist, ein großes Fehlverhalten, wo wir wirklich ganz schief liegen, dann können wir doch wieder zum Herrn gehen und können sagen, Herr, vergib mir. Und er vergibt allen. Dem Nachbarn am Kreuz, dem Schächer, hat er vergeben. In letzter Sekunde. Der hat ja Böses getan, sonst wäre er nicht gekreuzigt worden. Versteht? Aber er ist umgekehrt und hat Jesus anerkannt und wenn ich das tue, dann hat Jesus wieder ich mit Jesus, wollen wir die richtige Reihenfolge sehen, wiederum den Sieg über die Situation. Dann ist es ausgeschaltet. Wenn wir das nicht machen, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir weiter abstürzen. Und wenn wir dann keinen Glauben haben, dann ist vorbei. Und dann tritt wiederum das nicht ein, was Petrus in seinem Brief uns schreibt, dass wir letztlich das Erbe haben. Dann ist das Erbe futsch. Dann sind wir enterbt. Ich habe noch etwas, was mir dazu auch aufgefallen ist und was ich gerne jetzt Conny lesen lassen möchte. Es gibt eine Stelle im Hohen Lied, wo das Hohe Lied ist ja etwas durch die Beziehung zweier Menschen, die natürlich auch mit Jesus zu tun hat. Da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber da gibt es eine Stelle, wo geschrieben wird, dass der Sommer da ist und alles blüht und oder die Blüten.
Liebeslied.
Das ist ein Liebeslied, aber das ist so im Frühling, würde ich sagen, wo alles anfängt zu sprießen und zu blühen. So fängt der Vers an. Und dann gibt es im Kapitel 2, Vers 16, einen Vers, den man sich auch gerade im Wege von Versuchungen anhören soll.
Okay. Hohelied Salomons, 2. Kapitel, Vers 15. Ja. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen.
Oha, was geht da los? Die Füchse, die kleinen Füchse, die großen Füchse kommen an die Trauben. Die nehmen die Trauben.
Die kleinen Füchse versuchen, an die Blüten und an die Blätter zu kommen und haben dadurch mit ihren Krallen, die bearbeiten sie die unteren Äste und zerstören am Ende dadurch den ganzen Weinberg, dass sie die Rebe angreifen. Der Fuchs, der große Fuchs, nimmt nur die Trauben. Da bleibt die Rebe unbeschädigt und der Weinbauer hat weniger Frucht. Aber die kleinen Füchse können die Rebe ruinieren und wenn das fortgesetzt ist, den ganzen Weinberg. Was sind jetzt diese kleinen Füchse? Das sind unsere kleinen Gewohnheiten, die kleinen Dinge im Leben, die Gott nicht mag, die aber für uns so gewohnheitsmäßig da sind. Und wenn wir die erkennen und abstellen, bevor der Weinberg verdorben ist, dann ist es auch eine Aufgabe, wo wir drüber nachdenken müssen. Und das lege ich euch einfach mal nur so hin. Es kam mir bei der Betrachtung von Versuchungen, auch die kleinen Füchse können Schaden anrichten. Und das nur manchmal, wenn man sagt, naja, wie heißt das so schön immer, was die Welt so benutzt? Ja, eine Lüge mache ich nicht, aber eine Notlüge muss doch mal sein. Kann doch mal sein. Und dann sage ich immer zu denen, ist das eine Lüge oder ist das keine Lüge? Natürlich ist das eine Lüge. Und die Lüge ist dann auch falsch. Und deshalb können wir nicht uns damit entschuldigen, ja, das ist ja nur so eine Kleinigkeit und ich mache ja nur das. Es ist ja nicht so schlimm oder so. Das sind dann immer auch diese Ausflüchte, die man hat. Nein, lass uns auch mal in unserem Leben darüber nachdenken, wo die kleinen Füchse bei uns picken. Und picken falsch ist ja kein Vogel, sondern kratzen und krallen und eben Dinge zerstören, die am Ende großen Schaden anrichten können. Aber zurück zur Prüfung. Wir sind ja bei dem Thema Versuchung und Prüfung. Conny, kannst du uns nochmal den Vers 7 vorlesen aus der Neuen Genfer von 1. Petrus 1?
Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen.
Okay. Jetzt könnt ihr selbst entscheiden. Gibt es einen Unterschied zwischen Versuchung und Prüfung? Natürlich gibt es einen. Das ist ganz klar. Und warum halten die so lange dran fest? Ich weiß es nicht. Und ich muss leider auch mal dies Wort bringen. Wir sollen alles hören, aber nur das Beste annehmen. Und so muss man auch die Bibel lesen, denn es sind Übersetzungen. Übrigens, im griechischen Urtext habe ich natürlich auch nachgeschaut, steht Prüfung. Und wieso ist da Versuchung reingekommen? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht kritisieren. Ich will es einfach nur feststellen, dass es so ist. Und das ist auch das Fazit, weshalb wir uns immer schwer tun, wenn wir das Vaterunser sprechen. Da sagt jeder was anderes, weil jeder dieses Wort und führe uns nicht in Versuchung umgehen will, weil das ja falsch ist. Gott versucht nicht. Ich sage zum dritten Mal, I will never leave you, I will never forsake you. Stimmt's?
Amen.
So ist es. Amen. Es ist so. Und wenn wir die Prüfung bestanden haben, was passiert dann? Ezekiel 34, Vers 26.
Was? 34?
34, Vers 26.
Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zur rechten Zeit. Das sollen gnädige Regen sein, dass die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt. Und sie sollen sicher auf ihrem Land wohnen und sollen erfahren, dass ich der Herr bin.
Amen. Merkt ihr was? Wenn ich da bin und wenn ich mich prüfen lasse und für echt erkoren bin oder fest betrachtet bin oder
gegründet
bin auch, ja. Ich habe schon Gold geschmolzen und ich weiß, wenn man oben die Schlacke abschöpft. Ich habe da so einen Goldtaler am Ende mit reinem Gold gehabt. Das ist ein wunderbarer Prozess und den habe ich aber durchgeführt, als ich noch, ich habe den Schmuck meiner Mutter eingeschmolzen. damals mit einer Goldschmiedin. Und wenn ich das heute lese, wie Petrus das beschreibt, dass im Feuer Gold und Silber geschmolzen wird und die Schlacke oben abgeschöpft wird, wenn man das mal gemacht hat, dann weiß man auch, was das bedeutet. Und dann aber noch zu diesem Segen, der jetzt dann, wenn man geprüft ist und dabei bleibt und im Glauben ist, überleg mal, das ist doch alles das, was der schreibt. Dann kommt dieser Segen, aber, jetzt kommt wieder ein Aber, zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Ich will es doch aber jetzt haben. Aber jetzt ist manchmal nicht die Zeit Gottes. Es ist zu seiner Zeit da. Und darauf können wir uns aber doch verlassen. Das ist doch seine Sache. Ja, und wir wissen, dass sie kommt. Wir haben die Verheißung. Wir haben die Visionen. Wir haben die Bibel, die wir lesen. Und wir haben aber auch einen Geist, der die Bibel nochmal prüft. Darauf wollte ich heute nochmal hinweisen. Wow, das begeistert mich einfach. Und deshalb, wenn man da drin gräbt, entdeckt man was. Und ich lasse mir nicht alles verkaufen. Ich gucke dann hinter die Fassaden. Und so muss ich in jeder Sache auch mal gucken, was ist wahr und was ist rein und was ist richtig. Halleluja. Amen. Amen.